So, ich freue mich mega, heute bei euch sein zu dürfen. Und wir in Gussau St. Gallen, wir haben auch gerade so ein Corona-Loch. Bei uns gibt es auch mega viele Ausfälle. Also meine Frau, die musste heute Klavier spielen, weil wir einen Ausfall hatten. Und also uns geht es genau gleich wie euch allen in jeder Gemeinde vermutlich jetzt ein bisschen mit diesem Loch. Und ich selber war letzte Woche noch krank. Also habe mich auch angesteckt gehabt mit dem Corona und Peter, so viel ich gehört habe, der ist jetzt ja auch krank. Und so ist alles ein bisschen durcheinander gewirbelt. Und ich freue mich heute, dieses Thema mit euch anschauen zu dürfen, ein spannendes Thema. Und zwar, wie es uns Markus schon gesagt hat, wird es darum gehen, um das Gesetz, also Gottes Gebote und menschliche Regeln. Also ich möchte ein bisschen darstellen, dass auf der einen Seite zu dieser Zeit von Jesus die Pharisäer, die Volksgruppe der Pharisäer, eigentlich sehr stark an menschlichen Regeln festgehalten haben, während Jesus auf der anderen Seite eigentlich Gottes Wort oder die Schrift eigentlich emporgehalten hat und für Gottes Gesetz oder Gottes Gebote sich eingesetzt hat. Und bevor wir jetzt ins Thema starten, möchte ich auch noch kurz beten miteinander. Jesus, danke, dass wir dürfen vor dir kommen und ich bitte dich, dass du bei dem komplexen Thema, wo wir uns heute mit beschäftigen, mit dieser Bibelstelle, die wir anschauen miteinander, dass dürfte dein Geist von der Freiheit spürbar sein, dein Geist von der Liebe und dass wir dürfen deinem Wort näher kommen. Ich bitte dich, dass heute jeder Einzelne darf gestärkt rausgehen, mit dem Vertrauen in dich erneuert. Du bist unser Vater, du bist unser Gott, Herr Heiland, wir kommen zu dir an dem Morgen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie ihr als FEG Bülach tickt, so im Gesamten. Aber heute gibt es ja so die allgemeine freikristliche Szene mit vielen Freikirchen und es gibt unheimlich viele Verbände heute. Also man kann wirklich als Christ aussuchen, in welche Gemeinde man gehen möchte. Es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten. Und so diese gesamte Breite an Gemeinden und an irgendeine Theologie bewegt uns auch, also so wie wir als Gemeinden ticken. Da kann man auch so feststellen, was so aktuell so die Bewegungen sind. Und ich denke, dass eine Frage heute in den Gemeinden eben trotzdem sehr gestellt ist, und zwar welchen Wert die Schrift eigentlich hat und welchen Wert Gebote in der Bibel drin haben. Also in der Bibel, im Alten Testament, da wissen wir es, da hat es sehr, sehr viele Gebote und Gesetze. Aber auch im Neuen Testament, da finden wir mehrere hundert Anweisungen, also Imperative, das heißt Befehle eigentlich, die uns das Neue Testament gibt, wie wir zu leben haben. Und was ich dann oft beobachte, so in den Predigten oder in verschiedensten Gemeinden, was dann manchmal so gepredigt wird, ist oftmals, dass auf die eine Seite eben Jesus gestellt wird, also Jesus als der Sohn Gottes, und dann sind auf der anderen Seite zum Beispiel diese Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und wir wissen ja, in diesem biblischen Kontext im Neuen Testament sind diese beiden Seiten, also Jesus ist natürlich der Sohn Gottes und wir schätzen ihn, er ist für uns am Kreuz gestorben, wir glauben an ihn und seine Worte haben Gewicht. Aber dann kommen wir dann zu diesen Pharisäern und diesen Gesetzesgelehrten und wir denken, das sind die Personen, die die Schrift ernst genommen haben und die werden dann als gesetzlich abgestempelt. Und so abgetan. Und so kommt man dann dazu, dass man so sagt, dass die Personen heute, die Christen sind und das Wort Gottes hochachten, dass sie so ein bisschen wie diese Pharisäer sind, wie diese Gesetzesgelehrten. Und dass man dann sagt, nein, nein, um das kann es ja nicht gehen, so nahe mit dem Wort Gottes und so. Also ich würde sagen, trotzdem, das bewegt so die freikristliche Welt, dass eben oftmals Christen, die das Wort oder die Bibel hochschätzen und achten, als gesetzlich abgestempelt werden oder abgetan sind. Und man kann das zum Beispiel auch in der Theologie beobachten. Heute sind eher diese theologischen Ausbildungsstätten hoch im Kurs, die etwas auf Praxis setzen, möglichst viel raus, aber nicht mehr so diese Bibelschulen, die wirklich intensiv sich mit Theologie und dem Wort Gottes beschäftigen. Da kam zum Beispiel einmal jemand zu mir und der hat gesagt, ja, die Bibelschule da, die eben so viel auf Praxis setzt, das sind eben sowieso die Jünger von Jesus. Und da die Bibelschule, die da so Vollzeit und so mehrere Jahre, bis man einen Bachelor und Master hat, sich mit der Bibel beschäftigt, das sind so die Pharisäer. Genau. Und wir möchten heute jetzt anschauen, und zwar anhand von einem Bibeltext, wie eben diese Pharisäer, was die so bewegt hat. Und ich glaube, und diese Frage ist so interessant oder so wichtig, dass wir, wenn wir mit dem Bibeltext umgehen, verstehen, herausspüren und verstehen, was wirklich der Konfliktpunkt zwischen Pharisäern und Jesus war. Weil wenn wir dann so einfach die Linie ziehen von diesen Texten zu uns heute, dann kann uns ein großer Fehler passieren. Und wir möchten jetzt heute den Text aus Markus 2, 23 bis 28 miteinander lesen. Wer eine Bibel hat, darf das gerne mit mir aufschlagen. Und es begab sich, dass er am Sabbat, also Jesus, durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wie er zur Zeit des Hohepriesters Abiatar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester. Und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Und Jesus sprach zu ihnen: Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Bei dieser Stelle möchten wir ein bisschen bleiben. Wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, wir bewegen uns ja auch. Wenn wir die letzten Jahrzehnte anschauen, das sind wirklich Jahrzehnte, 50 Jahre zurück, 60 Jahre zurück, dann merken wir, unsere Großmami und Großpapi zu unseren Jugendlichen heute, das ist ein riesen, mega Unterschied. Nämlich, wenn man so die Großeltern sieht, die kommen aus einer Zeit heraus, wo wirklich viele Gebote oder die Bibel auch noch Gewicht hatte in der Öffentlichkeit und wo besonders ein gutes Verhalten Wert hat. Also man kann sagen, eine Gesellschaft, die durchaus so christlich geprägt war. Wenn man zum Beispiel die Filmindustrie anschaut, was damals für den Großvater verpönt war, also wenn jetzt in einem Film irgendetwas Schlechtes passiert ist, da war die Schwelle viel niedriger. Also das war wirklich noch ganz anders. Wenn wir jetzt heute in die Filmindustrie hineingehen und anschauen bezüglich Sexualität, bezüglich Gewalt, bezüglich Übertreten von biblischen Geboten, das sind wirklich Welten. Und der Großpapi von damals oder der Christ oder der Großpapi, der nicht gläubig war von damals, der hätte niemals einen solchen Film von heute geschaut. Also wir sind heute so weit, dass eigentlich die Christen von heute, zum Beispiel in der Filmindustrie, sich Dinge reinziehen, die vor 60 Jahren ein Ungläubiger oder jemand, der nichts mit dem Christentum am Hut hat, nicht geguckt hätte, weil er gesagt hätte, das ist absolut, das geht nicht, das ist ja schrecklich, was da geschieht. Jetzt ohne das zu beurteilen, aber so ist die Zeitgeschichte. Und so weit auseinander sind wir voneinander. Und wenn wir jetzt auf diese Zeit zurückschauen von diesen Pharisäern, das ist ja noch weiter als unsere Großeltern gewesen sind vor 60 Jahren. Und das war so ein gesetzliches Volk. Das heißt, wenn wir jetzt die Linie von den Pharisäern rüberspannen zu uns heute, dann machen wir einen großen Fehler, weil wir, wenn die Pharisäer auf dieser Seite hier standen, oh, ich falle fast runter hier, dann stehen wir heute völlig auf der anderen Seite. Wir sind in unserer Kultur nicht mehr in diesem Gesetz gefangen, in dem biblischen Gesetz. Und wenn wir heute die Bibel sozusagen niedrig halten, dann geschieht eben eigentlich ein großer Fehler. Wir machen eine Linie von etwas zu etwas anderem, was eigentlich völlig von der Zeit her müsste interpretiert werden. Ich möchte mit euch das jetzt anschauen. Und da ging es nämlich um dieses Ehrenraufen am Sabbat. Die Jünger von Jesus, die waren am Sonntag unterwegs und es war wirklich so, dass sie Hunger hatten. Wer mit Jesus unterwegs war, der musste wirklich gehörig was leisten. Jesus war wirklich ein aktiver Mensch. Und wir sehen das auch an Geschichten. Jesus hat gesagt, die Füchse haben ihre Bauten, die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also es war wirklich anstrengend und die Jünger waren ständig unterwegs. Und da hatte man Hunger. Und sie hatten am Sabbat die Situation, da hatten sie noch nichts gegessen. Und sie waren wirklich hungrig. Das war nicht einfach so was zum Naschen zwischendrin, sondern es war einfach, wir brauchen Energie zum Laufen. Und dann gingen sie an diesen Feldern entlang, an den Ähren, und sie zogen diese Ähren ab. Und da hatte man gehörig Körner in den Händen und dann aßen sie diese Körner. Und der Stein des Anstoßes ist eben jetzt, dass diese Pharisäer dann sagen, das dürfen sie nicht tun, die Jünger von dir, weil sie übertreten den Sabbat mit diesem Ehrenabstreifen. Und jetzt müssen wir uns in diese Situation von diesen Pharisäern hineinversetzen. Wir denken jetzt an das Sabbatgebot und wir wissen, im Alten Testament hatte das Sabbatgebot großen Wert. Und weil das Sabbatgebot im Alten Testament einen großen Wert hatte, also dass man frei macht einmal in 7 Tagen und wirklich einfach den Gottesdienst ins Zentrum setzt, darum haben jetzt diese Pharisäer begonnen, dieses Gebot immer mehr zu überhöhen. Jetzt müsst ihr verstehen, etwa 200 Jahre nach Christus, da gab es sozusagen die Mishnah, die hat zusammengefasst, was alles diese Pharisäer gelehrt haben. Also es gab den Tanach, das ist die alttestamentliche Schrift bei den Juden. Dann gibt es die Mishnah. Und die Mishnah ist eigentlich ein Kommentar über dieses Alte Testament und versucht auszulegen, wie genau der Tanach verstanden werden muss. Aber jetzt müssen wir verstehen, da gibt es in dem Judentum noch eine Schrift, die ist ein bisschen später dann ganz fertiggestellt worden. Und das ist der Talmud. Und während die Mishnah noch einigermaßen überschaulich ist, so ist der Talmud jetzt ein Riesenwerk mit 10.000 Seiten und dieses Werk geht über die Mishnah. Also der Talmud ist dann ein Kommentar über die Mishnah. Und wenn wir jetzt diese Pharisäer hören, die jetzt sich anstoßen an diesem Kornfeld, diese Pharisäer bewegen sich in diesem Gedanken, babylonischen Talmud, der die Mishnah auslegt, wo die Gesetze extrem überhöht sind. Hier sind zum Beispiel 39 Tätigkeiten in der Mishnah verboten am Sabbat. Das ist Säen, Pflügen, Ernten, Garbenbinden, Dreschen, Aussortieren, Auswählen, Mahlen, Sieben, Kneten, Backen, Wollen, Scheren, Reinigen, Kämmen, Färben, Spinnen, Fäden drehen und Spannen, Schleifen machen, Fäden weben, Fäden trennen, Knoten knüpfen, Knoten lösen, Nähen, Reißen, Fangen, Schlachten, Häuten, Pökeln, Gerben, Schaben, Schneiden, Schreiben, Löschen, Bauen, Einreißen, Feuer löschen, Feuer entzünden, Hämmern, aus einem Gebiet in ein anderes tragen. Es sind 39 Tätigkeiten in der Mishnah drin, die man nicht tun durfte am Sabbat. Wer konnte sich das merken? Gut, okay. Und der Talmud, der ging dann so weit, dass er dann gefragt hat, okay, die Mishnah sagt, wir dürfen nicht schreiben. Das heißt jetzt, okay, also 2 Buchstaben schreiben, das ist noch okay. Aber 3 Buchstaben schreiben, das ist dann Arbeiten. Und dann haben sie das so detailliert ausgearbeitet, dass wirklich detailliert jeder wusste, wie genau jetzt das am Sabbat funktioniert. Und dann eben auch sagte die Mishnah, man darf eben nicht ernten. Und der Talmud hat dann das ausgelegt, gesagt, ja, wie jetzt genau ernten? Darf man jetzt noch mit der Hand eine Ähre abstreifen oder nicht? Oder ist das schon Arbeiten? Und das war dann eben so, dass gesagt, nein, das ist ja schon Ernten. Das darf man nicht, das ist Arbeit. Also das ist Sünde, wenn du das machst. Wir merken also, es ist sowas von krass kompliziert geworden im Judentum. Und es ist heute noch sowas von krass kompliziert im Judentum. Das heißt, der Sabbat wurde zu einem Monstrum, einem Monster, wo du nicht mehr wusstest, was du tun darfst und was nicht. Und da musstest du ein Studium machen, um wirklich sozusagen ungeschoren durch den Sabbat hindurchzukommen, ohne Sünde. Wir müssen verstehen, Jesus war sicher nicht gegen das Sabbatgebot. Jesus war sicher nicht dagegen, dass man den Sabbat einhält. Und natürlich, wir im Neuen Testament verstehen darunter den Sonntag, dass man wirklich einfach einen Tag für Gott nimmt, dass man in den Gottesdienst geht. Jesus hat den Sabbat auch gehalten, alttestamentlich. Und jetzt sehen wir hier ein unglaublich cooles Gespräch von Jesus mit diesen Pharisäern. Er sagt nämlich hier, und das ist so interessant, wie Jesus das immer wieder braucht, diese Formulierung. Er sagt zu diesen Pharisäern und sagt zu ihnen, habt ihr nie gelesen? Habt ihr nie gelesen? Das ist absolut ein Spott, also muss man verstehen. Ein Pharisäer, der konnte doch dieses Alte Testament auswendig. Der hat das eingeatmet, der hat das verstanden, der hat das begriffen. Und wenn Jesus sie fragt, habt ihr nie gelesen? Dann ist es richtig, das ist unvorstellbar. Der Pharisäer, der hat doch das gelesen. Natürlich kennt er diese Geschichten. Aber Jesus hat gesagt, habt ihr nie gelesen? Und er meint damit, ihr habt es nie gelesen und verstanden, um was es geht. Weil eben die Pharisäer sich in diesen enormen Regeln und menschlichen Gesetzen hin verstrickt haben. Und er bringt hier eine Geschichte, und nämlich ist das die Geschichte von David, der, als er Mangel litt, zum Priester Abiatar ins Haus Gottes hineinging und Schaubrote aß. Wir müssen ja verstehen, wenn du in das Zelt, in das Heiligtum von Israel hineingehst, dann findest du vorne links den siebenarmigen Leuchter in diesem Heiligtum drin, und auf der rechten Seite, da findest du einen Tisch, und da wird jeden Tag neues Brot serviert. 12 Brote, die symbolisieren, dass Gott immer für sein Volk Israel sorgt. Und dieses Brot war ein heiliges Brot. Wir wissen ja, alles im Tempel war sehr heilig. Und dieses Brot, das durfte nur der Priester essen. Und wer sich im Alten Testament auskennt, der weiß auch, dass Gott wirklich dieses Heiligtum bewahren wollte. Da durfte man nicht einfach hineingehen und sagen, ja, gib mir dieses Brot, ich esse das jetzt, ich habe Hunger. Und da ist es sogar so, vielleicht kennen einige die Geschichte von Usia, der hier die Bundeslade einmal angefasst hat und dann sofort tot umgefallen ist, weil er die Bundeslade nicht in der Art und Weise berühren durfte, weil er nicht Priester war. Dann gibt es die Geschichte von den Söhnen von Aaron, die ein falsches Feuer gebracht haben in diesem Heiligtum drin. Und die haben auch, die sind gestorben daran. Also es war wirklich brisant, dieses Thema der Tempel war sehr brisant im Alten Testament. Und hier kommt David und er ist auf der Flucht vor Saul und er ist hungrig, er hat nichts mehr und er kommt zu diesem Zelt hin und weiß nicht, was er tun soll. Und er kommt und sagt dem Priester, hey, kannst du mir nicht das Brot geben? Kannst du mir nicht das Brot geben? Ich habe Hunger. Und das ist jetzt durchaus ein bisschen tricky, durchaus ein bisschen eine Frage, was hier kommt. Und der Abiatar, der gibt dem David die Brote und David isst die Brote und ihm passiert nichts. Und jetzt müssen wir uns fragen, warum hat da Gott nicht eingegriffen? Und wir sehen hier den Charakter von Gott. Nämlich sehen wir hier, dass hier ein hungriger David kommt in einer Notlage und natürlich der Priester, der Abiatar, wusste, er durfte das Brot eigentlich nicht geben, aber er gab es dem David. Und die Frage stellt sich jetzt, warum durfte er das tun? Und es ist natürlich ganz klar, dass es ein Akt der Nächstenliebe war. Also Abiatar hat gesehen, David, der hat Hunger, der hat Not. Und soll ich ihm jetzt helfen oder nicht? Und er hat sich entschieden, im Sinne der Nächstenliebe zu handeln und ihm dieses Brot zu geben und sozusagen barmherzig mit David zu sein. Er hat ganz sicher ein alttestamentliches Brot Gebot überschritten. Ein alttestamentliches Gebot hat er überschritten und ihm die Brote gegeben. Und hier sehen wir eben etwas im Neuen Testament, ein Zusammenhang, der uns wichtig sein muss. Das Neue Testament macht ganz klar, und auch schon das Alte Testament, dass im Grundsatz von jedem Gebot und Gesetz die Liebe stehen muss. Jesus hat das mit dem Doppelgebot der Liebe geklärt. Er hat gesagt, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Verstand, mit all deinem Denken, mit all deinen Gefühlen. Also wirklich mit allem, was du bist, sollst du Gott lieben. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und wer das tut, der erfüllt das ganze Gesetz. Jetzt darf man das aber nicht ausspielen und sagen, dass jetzt diese detailreichen Anweisungen im Neuen Testament keinen Wert mehr haben, sondern im Neuen Testament lehrt uns die Bibel, wie Liebe genau aussieht. Und sie macht hier ganz klar, dass eben Liebe auch gewiss geformt ist und Liebe zum Beispiel in einer Ehe anders aussieht als Liebe auf der Arbeit oder Liebe zu Freunden. Liebe, die braucht Gebote, um Form und Schatten anzunehmen, damit wir sie begreifen können und verstehen können, was Gott unter Liebe versteht. Aber wenn wir eben diese zwei Dinge, nämlich der Grundsatz der Liebe hinter allem, sehen wir auch zum Beispiel Korinther 13, wo Paulus sagt, ohne Liebe bin ich nichts. Die Liebe und das Gesetz, die müssen ständig eigentlich so in einer Verbindung sein. Und sie dürfen nicht voneinander getrennt werden. Biblische Gebote und die Liebe, die müssen wie so verbunden sein. Wenn man nämlich plötzlich die Liebe weglässt, dann werden die Gebote hier drüben ganz kalt. Und wenn man hier nur noch die Liebe betont und die Gebote hier weglässt, dann wird die Liebe schwammig und wir wissen nicht mehr, was wirklich Liebe ist. Sie wird so subjektiv, jeder kann entscheiden, was er jetzt für Liebe empfindet und was nicht. Das heißt, es braucht dieses beides zusammen. Es braucht unser Studieren, was bedeutet Liebe genau? Und es braucht unsere Versicherung, dass unser Inneres wirklich an Liebe interessiert ist. Und dann verstehen wir hier, warum Abiathar die Brote geben durfte. Weil er hat gemerkt, wenn ich jetzt auf dieser Seite stehe und die Brote nicht herausgebe, dann handle ich ganz sicher nicht mehr im Sinne Gottes, weil es wäre gegen seinen Sinn, dass er nämlich das Gebot gegeben hat, damit wir darin wirklich auch Liebe ausdrücken, Liebe zu diesem Heiligtum. Aber wenn ich dem David nicht mehr helfe, dann würde ich jetzt hier eigentlich den Grundsatz verwerfen, nämlich dass hinter allem die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen stehen sollte. Das heißt, hier hat Abia eigentlich richtig entschieden, indem er sagte, okay, ich muss das wichtigere Gebot ernster nehmen, damit ich nämlich mich nicht an Gott versündige und den David einfach wegschicke, weil er hat Hunger. Und jetzt ist es nicht mehr dran zu sagen, der Priester allein darf das Brot essen. Aber in einer Friedenszeit wäre das eine problematische Sünde, die wirklich Auswirkungen hatte. Und wir sehen jetzt weiter, sagt nämlich Jesus, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und hier sehen wir nämlich dieser Zweiklang von Liebe und von diesem Gesetz im Neuen Testament. Wenn das zusammenkommt, dann finden wir etwas ganz Wunderbares darin. Nämlich, dass das Gesetz oder die Regeln im Neuen Testament, alles, was wir finden dort drin, uns zugute kommt. Besonders sehen wir es am Sabbat. Es gibt wohl kein Gebot in der Bibel, das eigentlich so offensichtlich gut ist für uns. Es gibt doch kein Gebot in der Bibel, wenn Gott festschreibt, also Menschen, ein Tag in der Woche müsst ihr euch ausruhen. Ein Tag in der Woche, da dürft ihr nicht arbeiten. Ein Tag in der Woche, da müsst ihr euch für den Gottesdienst Zeit nehmen. Ein Tag in der Woche, da richtet euch doch richtig nochmal aus auf das, was Sinn macht im Leben. Und dieses Gebot, ich weiß nicht, das ist doch so offensichtlich für uns gegeben, das ist doch so gut für uns und ich glaube, kein Mensch würde sagen, ja, das ist schlecht, dass ich jetzt hier einen Tag in der Woche frei machen muss. Es ist für uns gedacht und hier an diesem Zipfel von einem Gesetz am Sabbat merken wir offensichtlich, dass eigentlich das ganze Gesetz eigentlich Gottes gute Gedanken für uns sind. Gottes Anweisungen, die süß sind wie Honig, die uns helfen. Und da sollten wir wirklich sagen, hey, wir sollen uns nicht darin bekämpfen, dass wir diese Schrift plötzlich nicht mehr hochachten, sondern wir sollten sagen, beides muss zusammenstimmen, Liebe und Anweisung im Neuen Testament, aber wir sollten das hochschätzen und sagen, doch, wir vertrauen darauf, Jesus meint es gut mit uns, Gott meint es gut mit uns. Und jetzt im Vers 28 sehen wir auch etwas ganz Gutes. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über dem Sabbat. Also Jesus sagt hier, ich bin der Herr über den Sabbat. Und hier merken wir etwas von Jesus. Jesus ist nicht bloß einer, der das Gesetz auslegt, sondern Jesus ist der, der das Gesetz gibt. Die Pharisäer, die haben das Gesetz ausgelegt. Seine Zeitgenossen haben das Gesetz ausgelegt. Auch wir versuchen, das Gesetz zu verstehen und auszulegen für uns, für unser Leben. Jesus war aber der Gesetzgeber. Jesus sagt, ich bin der Herr über den Sabbat. Hey, im Grunde genommen bin ich doch der, der das Gesetz gegeben hat. Und im Grunde genommen kann ich doch sagen, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Und hier merken wir den Messias-Anspruch, den Jesus jetzt emporhebt und diesen Pharisäern entgegenstreckt. Jesus sagt, ich bin der Messias und ich bin der Herr über das hier. Jesus und die Schrift, das gehört zusammen. Jesus ist der Herr über den Sabbat, aber nicht nur über dieses Sabbatgebot. Jesus ist Herr über die Schrift. Jesus hat uns dieses Buch geschenkt. Und auch hier dürfen wir nicht den Unterschied machen und sagen, ja, hier ist Jesus und hier ist die Schrift, sondern man muss beides zusammenhalten. Jesus und die Schrift, das ist ein Einklang, das ist etwas, das man zusammenhalten muss. Weil wir verstehen Jesus ja auch nur, wenn wir die Schrift lesen. Liebe Gemeinde, ich bin jetzt am Ende angekommen und was ich eigentlich möchte, ist euch ermutigen. Das ist eigentlich ja ganz einfach, was ich sagen will. Ich möchte euch sagen, bitte vertraut darauf, dass Jesus die Schrift hochgeschätzt hat. Bitte seid eifrig bemüht, dieses Buch zu lesen. Bitte seid eifrig bemüht, auch das Neue Testament zu lesen. Bitte seid eifrig bemüht, auch das Neue Testament dort zu lesen, wo es kulturfremd ist. Und dort die Stellen auch wirklich prüfend zu lesen. Und gerade auch an diesen Orten, wo die Bibel kulturfremd ist, nicht einfach zu sagen, das ist doch gesetzlich, sondern sich wirklich zu hinterfragen, kann es sein, dass wir heute vielleicht über gewisse Dinge hinweg sehen. Es ist sicher im Sinn von Jesus, die Schrift gegen sich selbst zu lesen und nicht einfach die Schrift so zu lesen, wie sie mir gefällt. Also nochmals ganz einfach, ich möchte euch eigentlich heute Morgen ermutigen, die Bibel zu lesen, im Neuen Testament mit großem Vertrauen. Das wollte ich euch heute Morgen nahelegen. Und das möchte ich jetzt auch kurz in einem Gebet euch nahebringen. Ich bitte einfach und bitte stehen wir doch einmal kurz zusammen auf. Und dann bitte ich einfach darum, dass Gott uns auch die Freude an seinem Wort neu schenkt. Vater, ich danke dir, dass du es gut